Dein Gewicht auf der Waage steigt, obwohl du nicht mehr isst als sonst und dich bewegst wie immer. In einer der beliebtesten Folgen meines Podcasts schauen wir gemeinsam mit der Schilddrüsenexpertin Kira Kaufmann, was diese kleine Schilddrüse mit deinem Körpergewicht zu tun hat. Und ja, ich habe mir die Mühe gemacht, das mal auszuwerten, welche meiner Podcast-Episoden waren besonders beliebt bzw. wurden besonders oft gehört. Und das Interview mit Kira zum Thema Schilddrüse und Übergewicht ist sogar unter den Top 30. Ich finde diese Episode besonders wertvoll, weil Kira neben anderen sehr interessanten Aspekten genau erklärt, wie die Schilddrüse funktioniert, was bei der Diagnose einer eventuell nicht mehr richtig funktionierenden Schilddrüse super wichtig ist und welcher Arzt der richtige Ansprechpartner ist. Diese Folge ist im September 2020 hier im Podcast erschienen. Das Thema ist aktueller denn je. Circa 80% meiner Teilnehmerinnen im Ist-Dich-Glücklich-Coaching haben eine Schilddrüsenunterfunktion, die häufig durch die Autoimmunerkrankung Hashimoto verursacht wird. Und weil ich weiß, dass Wiederholung anschaulich macht und wichtig ist, werde ich von Zeit zu Zeit besonders wertvolle Episoden hier im Podcast hervorheben. Ich bin mir sehr sicher, dass du dir vor allem als Betroffene wieder viele Tipps und Impulse aus dieser Episode holen wirst. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich.
Findet man fast immer die Ursache, warum die Schilddrüse nicht arbeitet. Und wenn man die Ursache kennt, kann man die beheben.
Ja, das war ein wichtiger kleiner Ausschnitt aus dem Interview mit der Heilpraktikerin, Schilddrüsenexpertin und Autorin Kira Kaufmann. Einleitend möchte ich noch so ein paar Worte über die Schilddrüse verlieren. Deine Schilddrüse ist im Prinzip die Energieministerin in deinem Körper. Die Schilddrüsenhormone sind der Zündfunke, der deine Körperzellen antreibt. Und die sorgen zum Beispiel dafür, dass du eine optimale Körpertemperatur hast. Er hat natürlich auch ganz viele andere Aufgaben. Vor allem sorgen sie dafür, dass es für die Abläufe im Körper, die ja vielfältig sind, genug Treibstoff gibt. Die Schilddrüse arbeitet also so ähnlich wie das Gaspedal beim Auto. Gas geben verbraucht in deinem Körper Energie in Form von Kilokalorien. Kann die Schilddrüse kein Gas mehr geben, weil es da irgendwo eine Fehlfunktion gibt, weil sie eine Unterfunktion hat zum Beispiel oder weil es eine Hashimoto gibt, wird weniger Energie verbraucht und der Grundumsatz sinkt. Und du wunderst dich, dass du zunimmst, obwohl du genauso viel isst wie sonst und dich auch genauso bewegst wie immer. Im Interview mit Kira werde ich mit dir auseinanderklamüsern, wie du deine Schilddrüse am allerbesten unterstützen kannst, warum der TSH-Wert, der üblicherweise beim Hausarzt gemessen wird, falsch hoch angezeigt wird und warum dieser Wert auch alleine für sich gesehen viel zu wenig aussagt. Welchen Sinn es macht, nach dem Warum einer Schilddrüsenfehlfunktion zu forschen. Kira wird erklären, wer der beste Diagnostiker für deine Schilddrüse ist. Das ist auch ein wichtiges Thema, der Hausarzt, der Endokrinologe, der Nuklearmediziner oder der Heilpraktiker. Wer ist da die beste Ansprechadresse, der beste Ansprechpartner? Und wir haben auch darüber gesprochen, welche anderen Organe Einfluss auf deine Schilddrüsengesundheit haben, das ist ziemlich spannend. Und welche Nachrichten die Hormone, also die Botenstoffe T3 und T4 im Körper eigentlich verteilen. Ja, du weißt ja schon, dass Insulin zum Beispiel die Nachricht verteilt, dass die Zellen jetzt die Türen aufsperren sollen, damit der Zucker da rein kann, oder dass Leptin die Nachricht verteilt, ich bin satt, und dass Ghrelin die Nachricht verteilt, ich habe Appetit. Ja, aber was macht eigentlich T3 und T4 so im Körper? Also die Schilddrüsenhormone. Und sehr spannend, zum Schluss dieser Episode erklärt Kira dir sehr ausführlich, wie du es kostenlos und einfach rauskriegen kannst, ob deine Schilddrüse gut arbeitet, und wie du herausfinden kannst, ob du da vielleicht mal einen Blick drauf werfen lassen solltest. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview mit Kira Kaufmann.
So, in dieser Episode dreht sich alles um die Schilddrüse, um Fehlfunktionen der Schilddrüse und wie diese Fehlfunktionen sich auf dein Körpergewicht auswirken können. Und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, Kira Kaufmann. Herzlich willkommen, Kira, erstmal.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Daniela. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, und ich freue mich erstmal, dass das endlich geklappt hat.
Ja, es waren verschiedene Anläufe nötig und ich musste verschieben wegen Corona und so weiter. Aber ja.
So ein bisschen, da kam uns so ein bisschen Corona dazwischen, ne?
Das kam uns leider dazwischen, aber
jetzt. Und die geschlossenen Schulen.
Ja, furchtbar. Ja.
So, Kira, ich stelle dich jetzt mal so ein bisschen vor, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wer du so bist. Ich habe dich ein bisschen gestalkt auf deiner Website. Und ich habe ja auch Bücher von dir hier schon. Die Bücher werde ich auch gleich mal kurz erwähnen, die es da alle schon von dir gibt. Ist mir ja ein Rätsel, wie du das alles schaffst, so noch mit Heilpraktika-Praxis und Kindern und so weiter. Aber da können wir ja später nochmal drüber sprechen. So, du warst im ersten Leben Bankerin. Und mit 29 hattest du deine erste Führungsposition. Erstmal Hut ab dazu. Allerdings auch mit 32 ein chronisches Erschöpfungssyndrom. Und du warst und hast geschrieben, innerhalb von ein paar Wochen nicht mehr arbeitsfähig. Der normale Alltag war nicht mehr zu bewältigen. Du bist dann auf die Suche gegangen nach einer Lösung, hast dich durch Praxen und Kliniken geschlagen, ohne Erfolg. Hast dann selbst versucht, oder beziehungsweise bist auf die Suche gegangen, dir selbst zu helfen, und wolltest halt auch die Ursache für diese starke Erschöpfung rauskriegen, und bist dann gesund geworden mit Hilfe moderner naturheilkundlicher Verfahren, bist dann Heilpraktikerin geworden. Ich hoffe, ich habe das in der richtigen Reihenfolge hier stehen.
Und ja.
Hast in verschiedenen Praxen Erfahrung gesammelt, hast dich 2004 selbstständig gemacht und auch selbstständig niedergelassen. Von 2004 bis 2018 hattest du eine Praxis im Taunus. Seit 2018 bist du in meiner Nähe in Düsseldorf. Und deshalb
ja, wie schön. Ja.
Deshalb werde ich da auch bald aufschlagen bei dir.
Wunderbar.
Und führst diese Praxis gemeinsam mit deinem Mann Sascha Kaufmann. Der absolute Knaller ist, dass du schon 1, 2, 3, 4, 5 Bücher geschrieben hast. Eins davon ist noch gar nicht erhältlich, aber das werde ich mir sofort kaufen. Da geht es um Histamin, weil mein Mann...
Es sind 9 insgesamt, aber...
Okay.
Aber genau, das Histaminbuch kommt noch. Das ist jetzt in the making sozusagen. Insgesamt sind es 9 Bücher. Buchschreiben ist mein Hobby. Also beziehungsweise Schreiben ist mein Hobby. Und deswegen ist es für mich keine Arbeit so. Das Muss, okay. Ist Entspannung. Und das ist vor allen Dingen wirklich mal in die Tiefen von bestimmten Dingen einzudringen. Das entspannt mich tatsächlich. Und deswegen.
Also das finde ich auch, wenn ich einen Artikel recherchiere oder wenn ich für einen Podcast recherchiere und ich denke immer, ja, das kostet jetzt gerade viel Zeit. Aber ich gehe auch wieder so tief da rein und ich beschäftige mich wieder mit dem Thema. Und dadurch ist das auch immer aktuell bei mir im Kopf. Ne? Genau. Das heißt, wenn mich jemand fragt, dann ja, habe ich gerade kurz einen Artikel drüber geschrieben. Also deine Bücher ist einmal das Jodbuch. Na, da gibt's schon 2, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe sogar 2 gekauft.
Ernährungsbuch. Es gibt also das reine Kochbuch. Da hat mein Bruder uns unterstützt. Mein Bruder lebt schon seit fast 20 Jahren in Venedig und ist halt da in der mediterranen Küche mit allem, was Algen und, sag ich mal, mediterrane Kost und jodreiche Kost anbelangt, täglich vertraut. Und das ist ein reines Ernährungsbuch gewesen, weil wir gesehen haben, oder was meine Auffassung eigentlich ist, ich möchte nicht den Patienten schon wieder ein Döschen dahinstellen. Ja, sind wir direkt beim Thema, sag ich mal, was braucht die Schilddrüse? Schilddrüse braucht in allererster Linie Jod und nichts anderes. Und ohne Jod kann die Schilddrüse ihren Job nicht machen. Tatsächlich, kann ich gleich noch mal ein bisschen was zu sagen, sind wir immer noch ein Jodmangelland. Wir sind im Defizit, wir haben nicht genug Jod, meistens noch nicht mal ausreichend für die Schilddrüsenversorgung. Und wie kriegen wir das gelöst? Wir können Jod nur zuführen. Sagen wir immer erstmal erster Linie mit Messer und Gabel, das ist der erste Ansatz. Wenn das nicht aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert, was eigentlich immer möglich ist, außer bei Dingen wie Vitamin D heutzutage, dann ist natürlich ein Nahrungsergänzungsmittel oder ein Arzneimittel auch sinnvoll und notwendig, aber für mich auch nach meiner Überzeugung sollte halt immer der Weg über die Küche gehen. Und weil sonst haben wir wirklich 85 verschiedene Döschen am Tisch und wir will das schon. Ja. Verstopfung. Ja.
Ja. Nochmal kurz zurück zu deinen Büchern. Du hast auch noch die Anti-Stress-Ernährung geschrieben. Da taucht ja auch die Schilddrüse auf. Das finde ich schon mal sehr interessant, weil wir auch heute noch über Ernährung sprechen werden. Und dann hast du, da gibt es jetzt einmal den Burnout-Irrtum und der Histamin-Irrtum. Und dabei ist mir eine Frage eingefallen, die ich dir stellen möchte. Wenn es noch so ein, zwei Irrtümer gibt, über die du noch aufklären möchtest, welche wären das oder welche schwirren da noch im Kopf rum?
Vitamin A. Ja, Vitamin A ist mindestens so verkannt wie Vitamin D. Vitamin A, wir denken ja alle so, um Gottes Willen, Vitamin A kann man ja alles zu viel kriegen. Das ist ein Mythos, das stimmt so nicht. Vitamin A messe ich regelmäßig in der Praxis, ist ganz häufig ein Mangel. Mhm. Auch bei Nicht-Veganern und Nicht-Vegetariern, das hängt damit zusammen, dass die meisten meinen, okay, wenn ich mal ein paar Paprika knabbere oder mein Möhrchensaft trinke, kriege ich genug Vitamin A. Das ist nicht Vitamin A, das ist Beta-Carotin. Und Vitamin A als fettlösliche Substanz kriegen wir letztendlich nur über tierische Nahrung unter Verbrauch von Zink, was wir auch eigentlich nur aus tierischen Produkten bekommen. Das heißt, Vitamin A ist so essentiell, wenn ich da mal zwei Sätze sagen darf, Schleimhaut, Haut, Brust. So, da müssen alle Frauen sofort sagen, oh, Brust, ja, genau wie Jod, ganz starken Bezug zur Brustgesundheit. Wir haben 60.000 Neuerkrankungen jedes Jahr in Deutschland, nur für Brustkrebs, Tendenz immer jüngere Frauen. Und da müssen wir jede Möglichkeit der Prävention nutzen. Und da sind die großen vier, sage ich immer, the big four, ist Jod, Vitamin D, Vitamin A und Selen. Das muss stimmen. Das ist A und O für jede Frau, für jede Teenie-Frau schon, also ab Pubertät muss wissen, die Werte stimmen. Genau, also deswegen Vitamin A ist genauso verkannt. Noch ein zweites, auch da fallen mir noch einige ein. Da fällt mir zum Beispiel auch das Vitamin B3 ein, das Niacin, was einen ganz starken Bezug hat für alle psychiatrischen Erkrankungen, ne? Also Stichwort Psychosen und so. Also wir haben viele Dinge, die wir glauben, landläufig als ausreichend in unserem Körper zu besitzen. Und wenn man dann wirklich mal misst und nicht nur glaubt oder in den Medien glaubt, dass wir alle ja super gut versorgt sind, dann fällt man quasi vom Glauben ab ganz schnell und merkt, oh, das stimmt doch alles so nicht. Ne?
Also da sind noch ein paar Bücher offen bei dir.
Ja, ich mache jetzt erstmal eine Pause, weil ich zurzeit promoviere. Ah, okay. Thema Jod. Und da bin ich jetzt noch mal ein bisschen tiefer in der Wissenschaft. Also ich werde jetzt im Moment wahrscheinlich mal 2 Jahre kein Buch veröffentlichen, weil mich das Jod-Thema so gefesselt hat und ich sage wirklich gefesselt, dass ich sage, ich möchte jetzt noch mit 50 meine Doktorarbeit schreiben und mich dann nochmal richtig tief reinarbeiten und das macht unglaublich viel Spaß. Aber letztendlich wird das auch in der Neuerlage des Jodbuchs damit einfließen, die neuen Erkenntnisse, die es gibt in der Welt zum Thema Jod.
Okay. Kommen wir mal zur Schilddrüse, ist ja unser Thema heute. Und es geht, wenn ich so mit meinen Kundinnen oder auch ja gut, bei Männern fällt mir das eher selten auf. Im Coaching bin, dann geht es oft um die Schilddrüsenunterfunktion, auch um Hashimoto. Und ich vermute auch oft um Schilddrüsenunterfunktion oder Hashimoto, die noch gar nicht diagnostiziert sind. Oder ich sage dann auch, lass das mal checken. Lass mal deine Schilddrüse checken. Erstmal kurzer Unterschied, Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto. Also ich weiß, die Hashimoto ist natürlich eine Autoimmunerkrankung, ist eine entzündliche Erkrankung und so weiter. Aber ist es nicht oft so, dass es vielleicht schon eine Hashimoto ist und der Mensch denkt immer noch, ich habe eine ganz normale, in Anführungsstrichen, Schilddrüsenunterfunktion?
Das ist der Regelfall. Also zumindest, wenn der Patient, wie die meisten Deutschen, also 90% der Deutschen sind, die normale Krankenversicherung, die Kasse versichert, die Kassenärzte oder der normale Hausarzt oder Internist macht in der Regel nur einen Wert, um die Schilddrüse zu decken, das TSH. Und das ist noch nicht mal ein Schilddrüsenwert, das ist eigentlich nur ein Wert, der uns über die Kommunikation der Hypophyse, die über der Schilddrüse quasi im Gehirn sitzt und mit der Schilddrüse in der Regel auch spricht, nicht immer, bei Hashimoto unterhalten die sich oft nicht mehr. Da wird geguckt, reden die miteinander. So, reden die miteinander viel, das heißt, treibt die Hypophyse die Schilddrüse an, heißt es, sie haben eine Unterfunktion, und reden die miteinander gar nicht, heißt es, sie haben eine Überfunktion. Komplett falsch. Das ist auch nicht meine Privatmeinung, sondern das ist auch wissenschaftlich gesehen nicht haltbar. Wir brauchen immer ein Gesamtbild. Wir können häufig auch, sag mal, Kommunikationsfehler haben von dem TSH-Wert, dass der falsch hoch anzeigt, wenn wir gerade Stress haben. Morgens in Hektik zur Blutentnahme gerauscht, kein Parkplatz gefunden, zack, ist der TSH-Wert schon wieder höher. Ja, und dann heißt es, Sie haben eine Unterfunktion. Nehmen Sie mal L-Tyroxin, ne? Nee, also um das ganz klar zu sagen, eine Unterfunktion muss man erstmal, genau wie im hohen Blutdruck, kann man nicht mit einem Wert erfassen, sondern man muss eine Zeit lang mal Werte sich angucken. Von Hashimoto, um erstmal die Frage sauber zu beantworten, ist eine Autoimmunerkrankung, wo es letztendlich häufig, nicht immer, zu einer Unterfunktion kommt, zu Beginn der Erkrankung oft zu einer Überfunktion. Das heißt, die Patienten merken Symptome wie Herzrasen, Druck auf der im Schilddrüsenbereich, denen geht es einfach auch schlecht. Zum Teil nehmen die am Anfang ab, hinterher klappt das mit dem Gewicht überhaupt nicht. Also das ist immer auch ein Thema mit dem Gewicht bei Schilderkrankungen. Und das bei der normalen Unterfunktion zersetzt sich das Gewebe nicht, sondern es bleibt erhalten. Wir haben als Frau eine gesunde Schilddrüse, der Frau hat so ungefähr zwischen 12 und 18 Milliliter Volumen. Ja, das kann man sich ganz gut vorstellen. Beim Mann etwas mehr, da darf es ruhig 25 Milliliter sein. Und bei einer normalen Unterfunktion bleibt das Volumen erhalten, geht nicht kaputt. Währenddessen bei einer Hashimoto-Entzündung sich das Gewebe langfristig zersetzt, bis wir dann fast gar nichts mehr haben. Und natürlich muss dann substituiert werden, weil der Körper ist zwingend auf Schilddrüsenhormone angewiesen. Ohne die können wir nicht überleben. Mhm. Und das ist das Problem, dass bei einer Hashimoto-Thyreoiditis oft gesagt wird, naja, ist ja wurscht, warum die Schilddrüse jetzt nicht mehr arbeitet. Wir geben halt L-Tyroxin 50, dann ja drauf 75 und steigern uns mit der Zeit. Wir können ja eh nichts machen. Und deswegen werden die Patienten gar nicht richtig aufgeklärt. Und wenn man dem Patienten sagen würde, sie haben eine Autoimmunthyreoiditis, dann wäre es halt so, dass man auch sagen, den Patienten Optionen anbieten könnte, um diesen Autoimmunprozess zu stoppen. Das ist tatsächlich möglich. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht verklagt werde, aber ich habe da selber genug Beweise in der Praxis. Ja,
weil ich auch.
Hashimoto ist nicht heilbar und sie müssen da jetzt von leben und jedes Jahr die Hormone erhöhen. Das Problem ist, dass es dem Patienten ja bei Hashimoto trotzdem in der Regel schlecht geht, auch wenn die Schilddrüsenwerte scheinbar stimmig sind. Ne? Mhm. Und wir haben ganz kurz dazu nochmal, ich habe jetzt letzte Woche nochmal die aktuellen Zahlen angeguckt, haben eine Schilddrüsen-Endemie. Wir haben jede dritte Frau in Deutschland ist schilddrüsenkrank. Bei Männern Tendenz auch in die Richtung, weil wir bei Männern, die fallen oft durch das diagnostische Raster, auch Männer haben Hashimoto und Unterfunktionen, die werden nur nicht häufig, die gehen wieder zum Arzt, werden nicht so häufig erfasst. Aber man muss sich mal fragen, wie kann es sein, dass unsere Gesundheit am Tropf von zum Beispiel L-Tyroxin Henning, ja, also seit 1926 produzieren die Schilddrüsenhormone, dass unsere Gesundheit wirklich am Tropf der Pharmaindustrie hängt, was die Schilddrüse anbelangt. Jede dritte Frau ist schilddrüsenkrank und wir haben da das sind lebenslange Patienten, ja. Und ich frage meine Patienten, wenn die kommen, ja, sie haben eine Unterfunktion, warum? Da gucken die mich an, wie, warum? Ja, ich habe gerade fragen muss, haben sie sich auch nicht gefragt, warum ihre Schilddrüse ihren Job nicht macht?
Mhm.
Ja. Und das ist halt das Interessante, da in die Tiefe zu gehen und zu sagen, da gibt's ganz viele Ursachen und die kann man, wenn man sich Mühe gibt und detektivisch da sich reinfriemelt und da hilft natürlich Labor sehr oder auch mal ein guter Ultraschall, findet man fast immer die Ursache, warum die Schilddrüse nicht arbeitet. Und wenn man die Ursache kennt, kann man die beheben. Ganz einfach, wie in der Kfz-Werkstatt. So läuft das und man braucht häufig gar keine Schilddrüsenhormone.
Das ist interessant. Das war auch tatsächlich eine Frage aus der Community. Muss ich Schilddrüsenhormone nehmen oder gibt es auch eine andere Möglichkeit? Ich habe es ja tatsächlich auch schon bei einer Kundin erlebt, die hat einfach ein Ernährungscoaching bei mir mitgemacht und hat ihre Ernährung umgestellt, ihren Lifestyle auch umgestellt. Und irgendwann hat der Arzt gesagt, oh, ihre Schilddrüse weiß wieder, was zu tun ist. Sie müssen die Medikamente nicht mehr nehmen. Genau. Also man kommt auch wieder runter von den Medikamenten. Das war eine Frage aus der Community. Und auch, ist der Hausarzt der richtige Ansprechpartner? Weil ich würde tendenziell die Leute lieber zum Heilpraktiker schicken oder zum Endokrinologen. Nur weiß der Endokrinologe soweit Bescheid? Sind die alle gleich? Sind die alle gleich gut? Messen die alle? Ich habe ein Buch gelesen, wo da stand drin, dass man nicht nur den TSH-Wert braucht, natürlich auch nicht nur T3 und T4, sondern ungefähr 8 Werte, um jetzt eine Schilddrüse zu diagnostizieren. Und ja, gut, die Leute stehen jetzt vor mir und sagen, ja, mein TSH ist in Ordnung. Erklär das dann, dass das nicht der einzige Wert ist, der wichtig ist. Aber wer misst mir denn jetzt vernünftig? Das ist schon mal die erste Frage.
Also, wer nicht vernünftig misst, ist der Kassenarzt. Dem kann man aber keinen Vorwurf machen. Das ist politisch so gewollt, dass der Kassenarzt darf nur TSH machen. So, als Screening. Wenn TSH längere Zeit dann als erhöht gilt, dann kann er, das ist nicht dabei bemessen des Kassenarztes, viele geben dann einfach mal von sich aus Enthydroxin, ich lässt er jetzt mal, dann kommt der Patient immer wieder und gibt das Kärtchen ab jedes Quartal. Ne? Oder er überweist, das machen viele ungern, weil der Patient ist dann weg, ja, zum Endokrinologen. So, dann beginnt die Suche. Wenn die Patienten auch jetzt im September fragen, okay, ich hätte gern dieses Jahr noch einen Termin beim Endokrinologen, werden die belächelt und dann melden sich mal im Februar. Die Patienten geht es aber jetzt schlecht. Also es ist sehr, sehr vertrackt. Die meisten Endokrinologen machen zwar das gesamte Labor, aber auch Endokrinologen, zumindest kenne ich keinen, bis auf einen Nuklearmediziner in Deutschland, der dann auch tatsächlich sagt, okay, ich habe bei Ihnen Hashimoto festgestellt, das machen die tatsächlich, da sind die gut in der Diagnostik, weil die machen Ultraschall, gegebenenfalls machen die auch noch eine Scintigraphie, also noch eine spezielle Aufnahme der Schilddrüse, aber die bieten keine Therapie an, außer zu sagen, hier Rezept L-Thyroxin 75, wir sehen uns im halben Jahr. So, das heißt, in dem halben Jahr macht die Schilddrüse erstmal ihren Job nicht mehr, weil die wird ruhig gestellt. Das muss jedem klar sein, wenn ich der Schilddrüse ihren Job wegnehme, weil was ist L-Thyroxin? Das ist das T4. Ja, das ist, das kann ja jeder vielleicht mal gucken, ob das bei einem selber schon mal gemessen wurde. Das ist eigentlich der Output-Wert, sage ich da mal, der Schilddrüse. Das heißt, die Schilddrüse nimmt 4 Jodatome, die ihr hoffentlich über die Nahrung zur Verfügung gestellt werden. Woher, sonst kriegt es mich nicht her, sie kann Jod nicht selber herstellen. Und koppelt 2 Moleküle Tyrosin, die Aminosäure, und bastelt daraus durch enzymatische Verknüpfung T4. Das ist die inaktive Form, die in der Schilddrüse hergestellt wird. Damit können die Zellen draußen in der Peripherie gar nichts anfangen, aber ich sag mal, das ist der Speicher. So, die Zellen draußen, jede Körperzelle braucht Schilddrüsenhormone, brauchen aber T3. Und das T3 wird nur zum ganz geringen Anteil in der Schilddrüse selbst gebildet. Das war ein Notfallprodukt. Das meiste wird im Darm und in der Leber gebildet. So, wenn die Leber aber belastet ist durch alles Mögliche, Medikamente, Alkohol, Darmgifte, die die Leber erstmal ausbaden muss, dann haben wir das Problem, dass das T3 oft nicht ausreichend gebildet wird. Das ist eigentlich für die Leber kein Problem. T3 entsteht dadurch, dass Enzyme, die selenabhängig wiederum sind, in der Leber einfach ein Jodatom abspalten und dann haben wir eine Aktivierung. Es ist einfach nur ein Schalter umlegen. Aber daran hapert es oft und das sehen wir oft nicht am TSH-Wert, wie der T3-Wert ist. Dann haben wir ja wirklich ein Problem. Und letztendlich hängt es mit einer klassischen Unterfunktion in erster Linie an einer mangelnden Jodversorgung, kann man sagen. Das ist, was jetzt ausreichend ist, vielleicht spreche ich das gleich nochmal kurz an. Aber zweite Problematik, die ich immer wieder sehe, vor allen Dingen bei den Patienten, die sich primär vegan ernähren, eine mangelhafte Eisversorgung, weil Tyrosin, das Eiweiß, was die Schilddrüse nur Eiweiß kann die Schilddrüse nutzen, um die Hormone zu bauen, kriegen wir primär aus tierischen Produkten. Das heißt, Tyros, da wurde es 1920 entdeckt, im Käse auf Griechisch, da war die erste, sag mal, Entdeckung dieser Aminosäure. Das Problem ist halt, dass das Tyrosin, wenn man das aus pflanzlichen Quellen nimmt oder aus der Vorstufe Phenylalanin, oft nicht ausreicht. Und schon gar nicht, weil wenn wir Stress haben, weil das Tyrosin brauchen wir für die Schilddrüse, für die Nebenniere, für die Dopaminherstellung. Dopamin, eins der ganz wichtigen Glücks- und gleichzeitig auch Stresshormone. Und für die Hautpigmentierung. Also Tyrosin, ne? Wenn wir uns in die Sonne legen und uns bräunen, oder nicht braun werden, wissen wir eigentlich schon, wir haben nicht ausreichend Tyrosin.
Okay, aber wo soll ich denn jetzt den Menschen hinschicken, damit er mal vernünftige Laborwerte kriegt? Soll er eher zum Nuklearmediziner gehen?
Ja, auch da ist es ein Heilpraktiker. Ja, zu einem spezialisierten Heilpraktiker als erstes würde ich sagen, du merkst, dass du auch beim Nuklearmediziner dieses Jahr wahrscheinlich keinen Termin mehr bekommst, es sei denn, du hast wirklich eine galoppierende Hyperthyreose, also eine Schilddrüsenüberfunktion kurz vor Koma, ja, dann würde vielleicht auch mal da vielleicht mal vorgezogen, aber die Endokrinologen sind massiv überlastet, es gibt zu wenige für diese massiven Zahlen, die wir haben in Deutschland. Ein guter Heilpraktiker, der sich auf das Thema spezialisiert hat, also kann man einfach mal googeln. Es gibt ja Datenbanken, wo man nachgucken kann. Die sind da eigentlich der beste Ansprechpartner. Mhm.
Dieses T3, T4, also ich erkläre meinen Zuhörerinnen und Zuhörern hier im Podcast immer, was so die einzelnen Hormone machen. Also Hormone sind ja Botenstoffe und Insulin sagt ja zum Beispiel, schließt die Zellen auf und lasst Zucker rein und Leptin sagt, ich bin gut mit Energie versorgt und satt und Ghrelin sagt, ich habe Hunger. Geh mal auf die Jagd nach Nahrung, damit ich hier wieder versorgt werde. Was sagt denn T3, was ja wahrscheinlich so das Wichtigere ist von den beiden, und was sagt T4 im Prinzip zum Körper?
Also T4 sagt gar nichts, das ist, sag ich mal, der Schweiger im Hintergrund, weil der wartet darauf, dass er abgerufen wird, sozusagen an die Front geschickt wird und dann zum T3 werden darf, und das ist unsere Reserve. Die Reserve ist natürlich abhängig von den Nährstoffen, ne? Ganz klar. T3 hat für jede Zelle wirklich eine andere Funktion, weil das, ich sage jetzt mal, so ein bisschen der Zündstoff, vielleicht kann man es so sagen, der Zündfunke um unsere Mitochondrien, ich weiß nicht, ob der so für die Zuhörer so schon vertraut ist, überhaupt ans Laufen zu kriegen. Das heißt, wenn wir wissen, dass alles, was wir essen, letztendlich in unsere Mitochondrien eingeschleust wird als kleine Substanzen, ja, also in den Zitratzyklus und auch in den hinterher in die Atmungskette und dazu dient, dass wir Energie bekommen, ATP chemisch betrachtet, funktioniert das nur, wenn wir ausreichend T3 haben. Deswegen ist ein Mangel an T3, da können wir noch den T4-Speicher so hoch haben, zum Beispiel, weil wir morgens unsere L-Tyroxin 150 nehmen, aber wenn die Leber es nicht aktiviert, sind wir müde und schlapp und kriegen wir so nicht raus. Im Übrigen kriegen wir das auch manchmal gar nicht durch eine normale Labormessung raus. Ich sage immer, das beste Indiz und auch kostengünstig, weil es gar nichts kostet, ist die eigene Körpertemperatur mal zu messen. Da wissen wir eigentlich, ob das T3 stimmig ist. Also Körpertemperaturmessungen kennen viele aus der Familienplanung, aus der natürlichen Familienplanung. Hier geht es mir gar nicht darum, jetzt zu gucken, ist Eisprung da gewesen, sondern wie ist meine normale Betriebstemperatur, weil die wird auch vom T3 gesteuert. Mhm. Ja? Also wir haben, also die ganze Temperaturregulation hängt auch am T3. Und letztendlich, wenn wir morgens aufwachen und einfach mal messen, ich empfehle entweder direkt in der Mundhöhle oder rektal oder vaginal, also im Körper selbst zu messen, sollte man schon eine Betriebstemperatur, zumindest bei Frauen in der ersten Zyklushälfte, sprich vor dem Eisprung, so von 36,8 haben. Dann liegen wir in einer guten Mittellage, wo wir sagen können, ja, der Körper funktioniert, weil alle unsere Enzyme, da beißt sich letztendlich die Katze im Schwanz, weil wir auch wieder Enzyme brauchen, um T3 am Laufen zu halten, sind temperaturabhängig. Mhm. Das heißt, normalerweise die Körpertemperatur zwischen 36,8 und 37 Grad. Erschreckend viele Leute kommen gar nicht mehr dahin.
Und was ist, wenn ich jetzt schon in Wechseljahren bin? Wie sollte da die Temperatur sein?
Auch. Nur wenn du noch in den, sag mal, wenn du noch einen Zyklus hast und einen Eisprung hast, dann steigt die ja nochmal an. Dann ist die quasi falsch hoch. Deswegen sage ich, für Frauen vor den Wechseljahren in der ersten Zyklushälfte messen. Für Männer und Frauen nach den Wechseljahren und für Kinder gilt immer, kann man messen, wie man möchte. Natürlich gibt es auch, ich sag mal, Einflussfaktoren wie zu wenig Schlaf und zu lange aufbleiben oder ein Infekt. Aber so unter den Normalbedingungen des Alltags sollte schon mal 36,8 erreicht werden als Mindesttemperatur. Und da gibt es auch interessante Studien zu. Woher wissen wir, dass wir 100 ja, ungefähr diese 37 Grad Körpertemperatur haben? Wir haben vor 150 Jahren einen Arzt gehabt in Leipzig, der hat quasi 2/3 der Leipziger vermessen, körpertemperaturtechnisch. Das war der Dr. Wunderlich und hat festgestellt, Mensch, die gesunden Leipziger haben alle eine Körpertemperatur morgens von 37 Grad. Schafft heute keiner mehr in Leipzig, anderswo auch nicht. Und wir wissen, es hat was mit unserem Stoffwechsel zu tun, der sich verschlechtert hat. Also da hat sich im Stoffwechsel in den letzten 150 Jahren was verschoben, was sicherlich, sag ich mal, multifaktoriell ist. Das ist unser Lichteinfluss, ne? Das blaue Licht abends, dass wir uns die Epiphyse zerstören, dass wir nicht ausreichend schlafen, dass wir auch Jodmangel spielt da mit rein, aber der gesamte zirkadiane Rhythmus ist da bei vielen Menschen ja so gestört und das macht sie auch in der Körpertemperatur bemerkbar.
Mhm. Über welchen Zeitraum sollte man den dann messen? Also ein Tag wird er ja nicht reichen. Was
genau. Also ich sage meinen Patienten mal eine Woche mindestens messen. Und dann hat man so einen guten Durchschnittswert und da sind viele erstaunt, dass sie mit Ach und Krach mal die 36 Grad erreichen.
Mhm, okay, und dann sollte man seine Schilddrüse mal untersuchen lassen, wenn das dann darunter ist?
Unbedingt. Okay. Unbedingt Schilddrüse untersuchen lassen und zwar auch dann darauf bestehen, man kann ja auch beim Arzt, wenn man ein gutes Verhältnis zum Arzt hat, sagt, okay, ich weiß, die Kasse zahlt nur das TSH und ich habe keinen Heilpraktiker in der Nähe, weil ich wohne in Buxtehude und so weiter. Es gibt ja auch nicht überall Heilpraktiker, aber lassen Sie mich doch mal auf eigene Kosten als IGE-Leistung die anderen Werte machen. Ich möchte mir selber Bild machen. Ist nichts, wo man sich nicht reinarbeiten könnte. Das ist keine Quantenphysik oder irgendwas. Das versteht jeder letztendlich. Man muss einfach ein Grundverständnis von seinen Organen und da muss man es vielleicht leider selber erarbeiten. Das ist so.
Jetzt hast du gesagt, T3 ist so der Zündfunke im Körper. So, was passiert denn jetzt, wenn die Frauen zunehmen wegen einer Unterfunktion oder wegen einer Hashimoto? Also wie ist da der Ablauf im Körper? Gibt es nur so drastische Körpergewichtszunahmen oder kann das auch schleichend passieren?
Das kann alles passieren. Also es kann halt beim Hashimoto am Anfang als eine Gewichtsabnahme kommen, weil die Schilddrüse am Anfang in der ersten Entzündungsphase total in die Überfunktion rutscht. Und dann erstmal durch die Entzündung extrem viel Schilddrüsenhormone ausschüttet und produziert. Und dann hinterher geht das alles in die andere Richtung. Also da muss man auch aufpassen. Aber so der normale Verlauf ist tatsächlich eine latente Unterfunktion beziehungsweise eine manifeste Unterfunktion. Die Verläufe sind auch ganz unterschiedlich. Man weiß auch gar nicht, warum jetzt der eine Hashimoto entwickelt, warum nicht. Es gibt 19 verschiedene Ursachen, die jetzt auch wissenschaftlich belegt sind. Das hat was mit Genetik zu tun, das hat was mit Infekten zu tun. Es hat sehr viel mit Giften im Zahn-Kiefer-Bereich zu tun. Schilddrüse ist das Organ, was das ausbaden muss, was hier alles an Giften, wurzelbehandelte Zähne, Goldlegierungen etc. vom Zahnarzt verbockt wurde. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Aber grundsätzlich ist es so, dass der Gewichtszunahme durch eine Verlangsamung des Stoffwechsels, so kann man es einfach mal ganz platt ausdrücken, das heißt, dass die Mühlen viel, viel langsamer arbeiten, der gesamte Grundumsatz mehr auf einem normalen Niveau ist, also sag mal, dass der Grundumsatz sich erhöht, das heißt, dass wir grundsätzlich einfach auch mehr abarbeiten müssen, unser Bewegungspensum steigen müsste, um das wiederum wo adaptieren und das schaffen die meisten ja gar nicht im Alltag. Ja, also die meisten haben ja, vielleicht sagen sie einmal die Woche machen wir Yoga und so weiter und dann merkt man plötzlich mit der Schilddrüsenunterfunktion, ich nehme zu, obwohl sich die Ernährung nicht geändert hat. Das ist ja mal das Entscheidende. Das ist ja nicht, dass man, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt mal 3 Wochen gesündigt, ich war in einem All-In-Hotel auf Malle und habe dann ist klar, ja, und habe dann einfach nur im Liegestuhl gelegen. Aber die meisten sagen ja, ich habe eigentlich nichts geändert in meinem Alltag, weder von der Bewegung noch von der Ernährung, plötzlich nehme ich zu. Zum Teil auch wirklich rasant. Und da muss man ganz genau gucken, was da los ist. Und man kann auch über eine gute Analytik mittlerweile auch in die Mitochondrien reingucken und gucken, was läuft denn da nicht? Ist es meistens der Kohlenhydratstoffwechsel, der dann irgendwann nicht mehr funktioniert mit zunehmendem Alter? Das hat bei Frauen auch viel mit der Hormonsituation zu tun. Das heißt, wir kommen ja so ab 35, 40 dann auch immer in diese Hormonschwankungen mit häufig sehr hohen Östrogenspiegeln und im Verhältnis niedrigen Progesteronspiegeln. Da spielt was mit eine Rolle, das wiederum auch einen Einfluss hat auf die Neurotransmitter. Also es ist alles miteinander verflochten. Und ich sage immer, Schilddrüse müssen wir immer zumindest mit der Nebenniere betrachten und den Eierstöcken bei den Frauen, bei Männern mit den Hoden. Wir können die Schilddrüse nicht als alleinige Insel im Körper betrachten, sondern müssen die Gesamtschau sehen. Sehen wir schon daran, dass die Eierstöcke selber Schilddrüsenhormone herstellen können. Das heißt, wenn wir, ganz häufig kommen ja die Schilddrüsenprobleme mit den Wechseljahren, wenn die Eierstöcke halt mal ihren Betrieb so langsam einstellen, mal extrem viel arbeiten und dann mal wieder weniger arbeiten, das sind die typischen hormonellen Schwankungen, dann wissen wir auch, dass das T2, das ist das, was die, das Schilddrüsenhormon, was die Eierstöcke herstellen, auch mehr arbeitet. Und dann haben wir ganz häufig dann erstmal auch diese Rückkehr mit der Schilddrüse.
Also man kann jetzt nicht so die Schuld auf die Schilddrüse schieben, sondern da kommen auch noch ein paar Lifestyle-Geschichten dazu.
Es ist Lifestyle im Sinne von, wie gehe ich mit Stress um? Ab 35 braucht jede Frau auf jeden Fall irgendwie ein Escape-Mechanismus, wie man mit Stress, da müssen wir wissen, wie kommen wir mit Stress des Lebens klar. Also der eine macht Kung-Fu, der andere muss malen, der andere macht Yoga, der andere muss joggen gehen. Also es ist sehr, sehr individuell, aber wir brauchen eine Strategie, wie wir mit dem Wahnsinn unseres Alltags klarkommen, spätestens bis 35, weil dann haben wir wirklich das Problem, dass Progesteron uns mehr oder weniger wegbricht und Progesteron stellt uns ruhig, entspannt uns. Und wenn wir immer weniger Progesteron haben oder zu viel Stress, wird das Ganze in die Cortisolachse verschoben. Das liegt alles ganz nah aneinander. Und deswegen sage ich mal, Nebenniere mit angucken. Und dann haben wir halt diese Problematik, dass wir zu viel Cortisol haben, weniger Progesteron. Dann haben wir Probleme auch im Bereich der Schilddrüse, die Interaktion Schilddrüsenhormone, Progesteron wäre ja auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Wir brauchen auf jeden Fall, was Lifestyle anbelangt, ein Stressmanagement. Jeder hat einfach einen wahnsinnigen Alltag, jetzt gerade in Corona-Zeiten. Und gerade Frauen sind mehrfach belastet, liebe Herren da draußen. Aber es ist so, ja, also Kinder, Küche, Kirche und dann kommt noch Corona dazu. Vielen Dank. Und wir brauchen einfach Rückzug. Wir müssen uns klar werden. Und wir haben eine Nebenniere, die uns schützen kann, aber nur bis zum gewissen Grade. Und wenn wir das versäumen, dann kommen die Probleme auch mit der Schilddrüse.
Ein ganz großer Baustein in meinem Coaching ist Achtsamkeit. Weil meinen Kunden, Kundinnen und Kunden mal wieder so ein bisschen auch die Selbstachtsamkeit beizubringen. Da schließe ich mich auch selber gar nicht aus. Ne? Also ich muss mich auch an den Ohren ziehen, um mich auf mich zu achten. Ist das auch manchmal so ein Henne-Ei-Problem, dass so ein hohes Übergewicht, was jetzt zum Beispiel durch Bewegungsmangel, schlechte Ernährung entsteht, auch die Schilddrüse wiederum beeinflusst, krank macht, in eine Fehlfunktion bringt? Hoher Fettanteil am Körper?
Also wenn wir sagen, ist natürlich ein hoher Fettanteil, natürlich auch wieder das Östrogen, die eigene schlechte Östrogenproduktion unterstützt, haben wir da direkt wieder eine Disbalance im Bereich von Progesteron und dadurch auch eine Rückkopplung. Also es ist alles auf der Hormonebene, sind wir komplett vernetzt. Und da greift eins ins andere. Und deswegen ist es einfach so falsch, bei einer Schilddrüsenunterfunktion nicht wirklich mal nachzugucken, warum. Dass die Frage wirklich, dieses kleine Wörtchen warum und die wirklich zu beantworten für sich selber, warum habe ich das, das kann wirklich nur daran liegen, dass ich wirklich vielleicht nur zu wenig Eiweiß aufnehme, ja, Stichwort Tyrosinmangel, zu viel Stress habe, das heißt, ich esse zwar ausreichend Eiweiß, aber das Tyrosin wandert erstmal primär in die Stressabteilung und bleibt nicht mehr übrig, oder zu wenig Eisen habe. Ja, Eisen ist, haben wir noch gar nicht mal gesprochen, Eisen ist entscheidend für die Enzymfunktion der Schilddrüsenkopplung, für die sogenannten mikrosomalen Antikörper, das TPO, was die Verbindung herstellt zwischen Jod und Tyrosin. Und Eisenmangel ist unglaublich verbreitet bei Frauen vor den Wechseljahren. Ja, und das reicht nicht mal eben, nur einen HB-Wert zu bestimmen und zu sagen, okay, der liegt bei 12, das ist gut. Ich sehe also grottenschlechte Ferritinwerte jede Woche hier. Und da brauchen wir einfach mal gute Eisenversorgung. Ich plädiere ja immer für Bioleber, also Kalbleber aus, also es ist nicht immer, mache ich mir nicht mal Freunde mit, aber das ist die beste Eisenquelle, weil da haben wir wirklich schnelle Erfolge, fast so gut wie Eiseninfusionen. Okay. Ist tatsächlich so. Wir kriegen die Eisenspeicher richtig gut voll in kürzester Zeit und den Patienten geht es wirklich deutlich, deutlich besser. Und hat übrigens auch noch Vitamin A, die Leber. Also sparen wir uns schon wieder eine Kapsel. Aber letztendlich ist es entscheidend, diese Frage nach dem Warum zu stellen, um dann auch gerade das Thema Übergewicht ist ja ganz, ganz eng mit der Schilddrüse vergesellschaftet. Und ein ganz wichtiger Aspekt, was viele nicht wissen, beim Hashimoto kommt noch der Aspekt nicht nur mit den Hormonschwankungen und dann den vermehrten Fetteinlagerungen dazu, sondern auch das Thema Wassereinlagerungen. Das ist, weil Patienten mit Hashimoto oft eine Histaminstörung haben. Und damit meine ich jetzt nicht, die essen zu viel Ketchup, trinken zu viel Rotwein. Also sie haben keine klassische HIT,
Histaminintoleranz, was man ja häufig dann merkt, wenn ich zum Beispiel Rotwein esse, ich kriege Kopfschmerzen oder trinke oder Schokolade esse oder ne, das typische italienische Mal, Gorgonzola-Pizza und Prosecco. Nee, darum geht es gar nicht, sondern die haben eine eigene Histaminfabrik im Körper, die der Körper aus verschiedenen Gründen aufrechterhält. Und Histamin führt zu einer, Histamin ist lebensnotwendig, aber führt dazu, dass wir ganz viel Wasser einlagern. Ja, deswegen sagen ja viele Patienten mit Hashimoto, naja, ich bin jetzt zwar gut angestellt, so meine Werte stimmen, aber ich habe immer noch meine Gelenkschmerzen. Das sind so typische Hashimoto-Zusatzsymptome. Ne? Ich bin immer noch müde. Ich habe immer noch das Gefühl der schweren Beine. Ich werde mein Wasser nicht los. Das kann man auch ganz gut dann feststellen, dass man, wenn man eine BIA-Messung macht, also mal auch die Aufschlüsselung des Körpergewichts in Muskelmasse, Muskeln und Fett und auch Wasseranteil sie anguckt, dass der Wasseranteil dann doch deutlich erhöht ist. Mhm. Und, das kriegen wir auch nicht einfach so wegtrainiert. Das Wasser ist leider sehr, sehr resistent, sondern wir müssen das Histamin in den Griff kriegen. Da ist halt ganz häufig gar nicht, also die Ernährung ist ein Aspekt, aber nicht alleine ausreichend, sondern das Problem ist häufig auch der Darm. Wir haben häufig dann eine eigene Histaminproduktion im Darm und das hat mit Gluten zu tun, das hat aber auch mit anderen Unverträglichkeiten zu tun. Da muss man einfach nochmal hinschauen, um den Hashimoto letztendlich dann auch zu behandeln und auch das Thema Gewicht in den Griff zu kriegen.
Also ich erwähne hier im Podcast immer das Netzwerk Mensch und dass es das alles miteinander zusammenhängt und jede Zelle kommuniziert mit jeder Zelle. Mitochondrien übrigens für diejenigen.
Vom Ori Wolf?
Nee, vom Leo Primum. Mm. Aus der KPNI-Ausbildung.
Ah, okay. Mhm. Mhm. Weil ich kenne auch noch Netzwerk Mensch, das genau, der aber auch in Richtung Mitochondrien was tut, das ist ein Berliner Arzt, genau. Aber genau, das ist genau das Thema. Netzwerk Mensch, wir sind nicht isolierte Organe, ja. Genau.
Und was du gerade gesagt hast, nach dem Warum-Fragen, das war das A und O in der KPNI-Ausbildung, dänische Psychoneuroimmunologie. Ich wollte mal kurz sagen, für diejenigen, die nicht wissen, was Mitochondrien sind, das sind die kleinen Kraftwerke in unseren Zellen. Das wollte ich mal eben nachschieben, weil die Kira jetzt ein paar Mal die Mitochondrien erwähnt hat. Und dieses Warum ist so wichtig, ne, dass man nicht die Symptome behandelt, also einfach eine Tablette da drauf wirft, sondern sich wirklich fragt, was du ganz am Anfang schon gesagt hast, oder was du auch deine Patienten fragst, warum hast du eine Schilddrüsenunterfunktion? So, und das auch als Patient wissen zu wollen. Also nicht einfach vor diesem Mann oder Frau im weißen Kittel zu stehen und sagen, ja gut, der hat das jetzt gesagt, verlasse ich mich jetzt mal drauf und jetzt nehme ich mal die Tabletten für den Rest meines Lebens. Oder lass mir sogar die Schilddrüse vielleicht noch rausoperieren. Passiert ja auch, ne?
Ja, im Land der Welt wird so viel an der Schilddrüse gestempelt wie bei uns.
Ja. Wirklich? So, und es geht also nicht um das Foto, das ist zum Beispiel ein Laborwert, ja, also, sondern um den Film, was drumherum ist. Was ich dich jetzt noch fragen wollte, wenn wir jetzt über die, also das war auch eine der meistgestellten Fragen aus der Community, per E-Mail, über Instagram, bei Facebook. Wie kann ich mich jetzt ernähren oder was soll ich an der Ernährung drehen? Ich meine, ich kann dir sagen, was ich jetzt empfehlen würde, aber wir würden es natürlich gerne jetzt von dir als Spezialistin wissen, um da jetzt aus der Nummer rauszukommen. Weil mit der Ernährung startet ja alles. Ne? Das ist ja das, was genau. Wir jeden Tag in uns reingeben. Ja, und ja. Es geht ja um Nährwerte, es geht um Mikronährstoffe, Makronährstoffe. Was empfiehlst du deinen Patienten?
Genau. Das Erste, was gemacht werden muss, ist die Sicherstellung der Bauhilfs- und Betriebsstoffe, sage ich immer. Ja, die Schilddrüse kann nicht arbeiten, wenn sie nichts hat. Also wenn ich kann keinen Kuchen backen, wenn mir wegen die Hefe fehlt oder schlechtes Beispiel oder irgendwelche anderen Zusatzstoffe. Ja, also ich backe selber sehr selten Kuchen, wie man merkt, aber grundsätzlich ohne geht es einfach nicht. So, ich muss über die Ernährung sicherstellen, ausreichend Eisen, ausreichend, und zwar, wenn ich eine starke Periode habe, muss ich einfach Eisen zusätzlich essen oder einnehmen, also Tablettenform oder Messer und Gabel. Oder wenn ich grundsätzlich nur weißes Fleisch esse oder sehr wenig Fleisch, wird es auch nicht reichen. Ja, wir brauchen rotes Fleisch und da empfehle ich Rind oder Lamm. Bin kein Freund von Schweinefleisch. So, wir brauchen Jod. Wo kriegen wir das Jod her? Außer aus der Tablette. Rein alle auf Jodsalz. Na, Jodsalz, ja, Jodsalz ist der Tropfen auf dem heißen Stein. Wir sind nicht überjodisiert. Ich habe das wirklich ganz, ganz wissenschaftlich untersucht. Wir haben Proben zu Fresenius geschickt, Institut Fresenius, um den Jodgehalt von Nahrungsmitteln zu untersuchen. Wir haben Umfragen gemacht bei allen möglichen Bäcker, Metzger und so weiter. Die Jodsalzversorgung ist häufig und wenn man theoretisch seine ganze Ernährung mit Jodsalz versorgen würde, wir nehmen ja ungefähr 3 bis 5 Gramm Salz am Tag auf, ja, Kochsalz zum Würzen und so weiter. Wenn das alles mit Jodsalz passieren würde, hätten wir eine Jodsalzdeckung von 125 Mikrogramm, ja. So, und keiner trinkt zum Beispiel jetzt mal 1 Liter Milch als Erwachsener. Mhm. Ne? So, also wir kriegen also Jodsalz über diese jodierte Speisesalz, was aber auch viele ablehnen und sich dann also unjodierte Speisesalz kaufen. Es gibt also da keinen Zwang, wie man oft liest. Jeder kann also das Salz kaufen in Deutschland, wie er möchte. Nur die WHO hat gesagt, zur Verhinderung, und das ist das Entscheidende hier in dem Satz, zur Verhinderung von Schilddrüsenerkrankung braucht die Schilddrüse eines Erwachsenen 200 Mikrogramm Jod am Tag. Mhm. Wir kriegen das nicht über die Nahrung, über die normale westliche Nahrung gedeckt. Anders als die Japaner. Ich wohne hier in Düsseldorf und bin fußläufig beim japanischen Viertel. Ich gehe da auf Mittagessen. Wunderbar. Guck mal, wie die Japaner sich ernähren. Essen zum Frühstück schon eine Algensuppe. Übrigens die Koreaner auch. Mittags gibt es dann wieder Algen oder Fisch. Und abends gibt es ein bisschen Fleisch. Die haben Essen ganz viel Gemüse dazu. Quasi im Verhältnis, also die essen ja keine Nudeln, also oder Sojanudeln, aber die essen keine, essen quasi kein Brot, keine Kartoffeln und diese Dinge fallen weg. Dafür halt sehr viele, sagen wir, Meeresfrüchte letztendlich. Der Jodeinnahme eines Japaners liegt zwischen 3 bis 10 Milligramm Tag und es gibt Untersuchungen für Deutschland, das war zum Beispiel die nationale Verzehrsstudie, da liegen wir bei 75 Mikrogramm im Durchschnitt. Mikrogramm. Das heißt, wir sind in Jodunterversorgung und da leidet nicht nur die Schilddrüse, sondern wir haben ganz andere Jodverbraucher wie die Brust, wie die Eierstöcke, die Prostata, Magen, Darm, Hirn etc. Also die sind alle unterversorgt und dadurch haben wir ein riesiges gesundheitliches Problem. Und wenn wir schon allein die Jodversorgung decken würden, hätten wir bestimmt mal die Hälfte der Schilddrüsenunterfunktion weg.
Okay, ja. Das heißt, damit unterstützen wir erstmal die Schilddrüse, auch mit dem Eisen. Sollte man das Jod messen lassen vorher?
Ja, das Problem ist, die meisten Ärzte wissen nicht, wie man es richtig misst. Man misst im Urin und es gibt 2 verschiedene Testverfahren. Es gibt einen normalen Jodtest, der einfach nur von der WHO zur Erfassung von der Versorgung der Schilddrüse festgelegt ist. Den kann man messen, da kommt raus in der Regel Jodmangel. Es sei denn, man führt exzessiv Jod zu. Also von daher kann man sich das eigentlich schenken. Man sieht es eigentlich ganz gut am T4-Wert, weil der T4-Wert ist ja quasi nur die, sag ich mal, das Ergebnis von Jod und Tyrosin. Ja. Mhm. Wer Veganer ist oder Vegetarier, der hat oft auch ein Tyrosinproblem. Aber wenn ich ein T4 habe am unteren Normbereich, ja, sagen wir mal, Normbereich liegt so, fängt an bei 0,8 und ich habe 0,9. Das heißt, die Schilddrüse schafft nichts. Ja, also wir brauchen mal mindestens mal 1,2. Das ist ein guter T4-Wert. Das heißt, da sind auch die Speicher mal gefüllt und wir haben das Thyroglobulin hoch und so weiter. Aber wenn die 0,8 bei 0,9 rumdümpelt, dann sagt die Schulmedizin, alles in Ordnung, alles gut, sind gut eingestellt. Aber das ist wirklich Minimalsarbeit. Ja? Und dann kann natürlich da auch kein gutes T3 rauskommen. Es gibt ein geflügeltes Wort, das heißt T3 über 3. Damit sind wir eigentlich in einer guten Mittellage. Schafft fast niemand. Aber es liegt zu 80% eigentlich am Jodmangel, den wir haben. Dann auch zu ungefähr 10% an den anderen Kofaktoren, also Tyrosin, Eisen, Vitamin D ist wichtig. Vitamin D hilft uns, Jod in der Zelle möglichst lang zu speichern. Das sind Erkenntnisse schon aus 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Wir brauchen Vitamin A. Also sind noch andere Dinge, die mit eine Rolle spielen. Aber da einfach auch mal, habe ich auch im Buch ganz viel zu geschrieben, das herbekommen aus der Nahrung statt Kapseln, kann man da schon über die Nahrung viel ändern, damit wir einfach mal gute Werte haben.
Wie viel Prozent hattest du gerade gesagt, macht das Jod aus?
Um 50% für der normalen Schilddrüsenunterfunktion, also als Jodmangel. Ich klammer jetzt wirklich mal Hashimoto als Autoimmunerkrankung aus, die wirklich ganz viele verschiedene Ursachen hat, aber die normale Unterfunktion oder auch latente Unterfunktion, was viele haben, ist halt, ist Jodmangel. Und was passiert, wenn ich statt des Jods dann nur L-Tyroxin gebe, macht die Schilddrüse immer weniger und verkleinert sich.
Dann haben wir hinterher nur noch mit 50, haben wir nur noch 5 Milliliter Schilddrüse, weil die muss ja nichts mehr machen. Die muss ja nicht mehr koppeln. Ja, die ist ruhig gelegt. Das ist wie bei Bodybuildern, die Testosteron spritzen. Die haben hinterher auch keine Hoden mehr. Ne? Die haben zwar solche Bizeps, aber keine Hoden. Ja, die kriegen Schrumpfhoden. Ganz, ganz normal, die Hoden müssen kein Testosteron mehr bauen. Und das ist einfach das Problem mit der Hormongabe, dass man einfach das Organ ruhig stellt und es nicht mehr selber arbeiten lässt. Umgekehrt, wenn wir wieder die Baustoffe geben, kann die Schilddrüse wieder wachsen. Das ist das Schöne.
Ja. Ah, okay, die wächst also auch wieder.
Die kann sich zu einem gewissen Grad regenerieren. Es dauert, ne? Das ist also nichts, was wir jetzt über 2 Wochen hinkriegen. Aber wir sehen Schilddrüsenzunahmen. Also ich habe meine Schilddrüse, ich war ja auch im starken Jodmangel nach der ersten Schwangerschaft, von 12 Milliliter auf 16 Milliliter wieder gepusht.
Wow. Ja. Aber bei Hashimoto funktioniert das nicht wahrscheinlich, ne?
Kommt aufs Stadium an, ne? Wenn wir natürlich jetzt nur noch 2 Milliliter haben und das ist komplett zersetzt und vernarbt, da ist leider nichts mehr zu machen. Deswegen sage ich frühzeitig auch dann drauf drängen, eine gute Diagnose zu bekommen, weil dann können wir noch viel am Gewebe retten. Ne?
Was sagst du einem Veganer, der braucht ja auch Tyrosin. Wo kriegt der dann Tyrosin her? Muss er das dann einnehmen?
Wenn das so ist, dann muss er es einnehmen. Und wenn er halt auch sagt, ich esse keine Fische, ich esse keine Meeresfrüchte und ich esse auch keine Algen, weil eigentlich das Jodreichste, was uns die Natur gegeben hat, sind eigentlich Algen. Und zwar die Meeresalgen, nicht die Süßwasseralgen, um das ganz klar zu sagen, Chlorella und Spirulina und solche Dinge haben kein Jod, das sind Süßwasseralgen, wird oft verwechselt, aber alle Braunalgen und alles, was wir jetzt mittlerweile auch in wunderbarer, schadstofffreier oder schadstoffarmer Bioqualität bekommen können, hat natürlich sehr viel Jod und das ist auch was für die Veganer. Aber bei den Veganern mangelt es halt auch oft an Eisen, es mangelt an Vitamin A, an Zink und alles wichtig für die Schilddrüse. Und eine reine Jodgabe alleine bringt dann auch oft die Schilddrüse nicht in Schwung.
Okay. Also es geht im Prinzip darum, Nährstoffe zuzuführen. Und das geht natürlich am besten über eine gesunde Ernährung. Klar, jetzt haben wir schon mal, wir wissen, wir sollten uns gesund ernähren. Gibst du auch noch so Tipps raus bezüglich Makronährstoffe? Wie gehst du da voran? Oder Intervallfasten?
Intervallfasten ist eine wunderbare Möglichkeit für ein Reset. Ja, also einfach mal dem Körper zu sagen, Pause, den Organen eine Pause zu gönnen. Ich selber mache auch klassisches 16-8 und fange erst mittags an zu essen, damit komme ich gut klar. Solange ich morgens meinen Kaffee kriege, bin ich glücklich. Das ist einfach wirklich gar nicht nur das Thema Gewicht, sondern wirklich das Thema Reset, Reinigung des Körpers, dem Körper auch wirklich, sag ich mal, eine Art Mitochondrien, Erholung gönnen. Das weiß man, dass wir über Intervallfasten auch die Entzündungsparameter auch gerade beim Hashimoto senken können. Also das ist gerade bei allen entzündlichen Erkrankungen sinnvoll und auch für die Prävention. Was jetzt Makronährstoffe anbelangt, Low Carb, gute Fette und aber auch gute Eiweiße. Ich lege starken Wert auf die Eiweiße, weil ohne Eiweiße bringt nichts, wenn wir Keto sind, aber dann plötzlich im Gesamteiweißmangel sind und dann plötzlich unsere Muskeln alle selber aufessen müssen. Da wird oft viel in der klassischen Keto-Szene missverstanden. Da wird ganz viel Fett gegessen, aber der Eiweißspiegel kommt zu kurz. Also wir brauchen grundsätzlich eigentlich keine schnell verstoffwechselbaren Kohlenhydrate. Wir brauchen vor allen Dingen Obst, Gemüse, aber Obst in kleinen Mengen. Das sage ich immer. Vor allen Dingen auch viel Eiweiß und gute Fette. Das ist so das, was man eigentlich heute als gesunde Ernährung bezeichnen muss.
Chaka.
Ja, so ist es. Also das ist einfach klare Wissenschaft und das messe ich und dann wird da umgestellt und dann so lebe ich aber auch. Ja,
ja, ich auch. Wow, das war ja ein Feuerwerk der Informationen. Wusch! Wenn wir etwas mehr Zeit gehabt hätten, weil wir haben ja beide noch Anschlusstermine, dann hätten wir wahrscheinlich hier noch 3 Stunden geredet. Aber wir können es gerne nochmal zu einem anderen Thema, zum Beispiel diese ganzen Frauenhormone plus Schilddrüse, nochmal verabreden.
Gerne, sehr gerne. Wir können ja auch mal nur zu Hashimoto sprechen, das ist auch eine ganze Stunde wert, oder zum Thema Brust. Brust ist so wichtig. Also Ernährung und Brust und jede Frau hat Angst vor Brustkrebs, glaube ich, und oder hat es verdrängt. Aber wichtig wäre halt auch so das Thema, warum, also jetzt auch zu unserem letzten Buch, die Glückshormone, warum halt wir gar nicht abnehmen können, wenn das nur Adrenalin hoch ist zum Beispiel. Ja, die ganze Stressachse weil das hat so eine Interaktion mit dem Leptin und dem Ghrelin und das feuert uns quasi, da sind wir Opfer unserer eigenen Neurotransmitter. Ja? Und wenn wir komplett in dieser Stressachse sind, werden wir auch weder das Rauchen abgewöhnen, noch eine Ernährungsumstellung durchhalten können, dann werden wir zum Binge-Eater und plündern nachts den Kühlschrank. Ne? Mhm. Deswegen.
Also Quintessenz ist, man muss erstmal schauen, warum diese Schilddrüse in einer Unterfunktion ist oder ob es vielleicht sogar eine Hashimoto schon ist. Man muss es gut diagnostizieren lassen. Das muss jemand machen, der Ahnung hat davon. Sonst braucht man sich da gar nicht mit befassen. Also der TSH-Wert alleine sagt gar nichts aus, ist eigentlich auch gar kein Schilddrüsenhormon, sondern ein Hirnhormon, hast du, glaube ich, mal irgendwann gesagt.
Genau. Ist so.
Ja, genau. Und das ist das Erste. Man muss erstmal gucken, was ist mit mir los? Ist überhaupt was los? Und dann warum ist das so? Ja, und da muss man dann Ursachenforschung betreiben. Und wenn man einen guten, spezialisierten Heilpraktiker hat, dann ist man da schon mal auf der sicheren Seite, weil der einem dabei hilft. Aber es hilft auch immer, sich selbst mit den Dingen zu beschäftigen und es einfach nicht einfach immer alles hinzunehmen. Aber wir haben auch gesagt, das Körpergewicht verändert sich, weil die Schilddrüsenhormone quasi so ein bisschen das Gaspedal im Körper sind. Und du hast von den Zündfunken gesprochen, der nicht mehr funktioniert und der Stoffwechsel dadurch sich verändert und der Grundumsatz runtergeht und so weiter. Und von der Ernährung her haben wir gesagt, es ist ganz wichtig, Nährstoffe zuzuführen über die Nahrung an erster Stelle. Und das ist ja auch immer mein Reden. Ja, wir müssen, indem wir den Blödsinn draußen lassen, schubsen wir uns ja selbst in eine gesunde Ernährung rein. Und dass die schnellen Kohlenhydrate, ich rede da bei mir immer von Raketenzucker. Ja, Raketenzucker, Schneckenzucker, also wenn ihr, solange ihr den Schneckenzucker in der Nahrung habt, ist alles gut. Der Raketenzucker hilft euch jetzt nicht unbedingt, jetzt mit einer Schilddrüsenunterfunktion, wo sowieso schon alles durcheinander ist im Körper, abnehmen. Habe ich das so gut zusammengefasst oder fällt dir gerade noch was ein dazu?
Nee, super. Du machst das viel, sag ich mal, bildlicher und ich finde das toll, weil es liegt, letztendlich liegt es fast immer an der Ernährung. Wir werden auch mit dem Enteroxin, allein mit dem Rezept für Enteroxin werden wir nicht gesund. Wir kommen auch, kriegen den Jodmangel hier aus dem Körper raus. Im Gegenteil, der verschärft sich noch. Und das hat immer Folgeerkrankungen, die sich dann irgendwann im Laufe der Zeit zeigen. Und das ist das Problem, ein grundsätzliches Problem. Die Schulmedizin fragt nicht nach dem Warum, sondern die gibt symptombezogene Medikamente. Das kann manchmal auch helfen, aber bei allen chronischen Erkrankungen wird nicht nach dem Warum gefragt. Es wird nur das Symptom versucht zu dämpfen. Aber wenn man das Warum klärt, wie immer im Leben, dann kann man auch wirklich heilen. Weil alles hat eine Ursache, da bin ich fest von überzeugt. Es ist nie der Fingerzeig Gottes, das Karma oder so, sondern es ist immer eine Ursache, die sich nicht immer auf der Körperebene befindet, aber es gibt eine Ursache. Und wenn man die findet, und da kommt man immer hinter, wenn man das selber möchte, wenn man selber auch genug Leidensdruck hat, dann kann man das ändern.
Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Kira.
Danke dir für die Zeit.
Ich werde dich auf jeden Fall nochmal einladen. Ich danke dir für deine Zeit. Hallo.
Ja. Hat ja endlich geklappt, genau.
Und sag erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
So, ich denke, wir haben das Thema Schilddrüse und Körpergewicht bzw. Übergewicht von allen Seiten beleuchtet. Wenn du mehr Infos zu Kira haben möchtest, die findest du auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Ich habe dir da auch die Bücher oder einen Teil der Bücher verlinkt, die Kira geschrieben hat und die ich zum Teil auch hier zu Hause habe und auch schon gelesen habe und dir absolut ans Herz legen kann. Kira hat dir die Low-Carb-Ernährung empfohlen. Falls du dich jetzt fragst, wie Low-Carb du schon unterwegs bist, ob du also eher viel Zucker bzw. Kohlenhydrate oder eher wenig davon in deiner Nahrung hast, lade dir gerne kostenlos meine ultimative Zuckerwürfelliste runter. Die findest du direkt auf der Startseite meiner Website daniela-schumacher.de oder auch ganz unten gibt's ein Anmelde- oder ein Download-Formular, wenn du auf die Beitragsseite zu dieser Episode gehst. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch eine wunderbare Woche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Daniela.